Studienreihe über biblische Lehren von Dr. Martin Lloyd-Jones. Band 1: Gott der Vater. Teil 3: Die Autorität der Bibel. Wir müssen nun über die Frage nachdenken, was die Bibel über sich selbst sagt. Das ist unvermeidbar, wenn wir der Reihenfolge unserer Betrachtung der biblischen Lehre folgen wollen, die die Bibel selbst wählt. Doch auch ohne dies würde unser Weg zu diesem Punkt führen. Wie wir gesehen haben, ist die letztendliche Absicht und das letztendliche Ziel aller, denen es um den christlichen Glauben geht, Gott zu erkennen. Wir haben außerdem gesehen, dass es Gott gefallen muss, sich zu offenbaren, wenn wir ihn erkennen sollen. Und er hat sich offenbart. Nicht nur in Schöpfung, Geschichte und Vorsehung, sondern mehr noch. Er hat sich so offenbart, wie es in diesem Buch, der Bibel, geschrieben steht. Sie ist die Niederschrift der Selbstoffenbarung Gottes. Dementsprechend haben wir die unterschiedlichen Wege bedacht, auf denen Gott dies nach dem Zeugnis der Bibel getan hat. Aber es liegt auf der Hand, dass dies sofort weitere Fragen aufwirft. Können wir das Zeugnis der Bibel akzeptieren? Können wir sie als autoritativ betrachten? Wie rechtfertigen wir unsere Behauptung als evangelikale, protestantische Christen, dass wir hier und nur hier allein eine autoritative Aussage hinsichtlich der Offenbarung Gottes vorfinden, die Gott allen Menschen macht? Warum wenden wir uns an dieses Buch, anstatt an die Kirche, an irgendeine Tradition, an ein inneres Licht oder an unsere eigene Vernunft und unseren Verstand? Das ist unser Standpunkt. Das behaupten wir. Und darum ist es wichtig, dass wir dies begründen. Und der richtige Weg, dies zu tun, ist, dass wir prüfen, was die Bibel selbst zu diesem Thema zu sagen hat. Sie behauptet, dass sie Gottes Wort ist. Sie behauptet, göttlich inspiriert zu sein, und darauf gründet sich ihre Autorität. Es ist nun wichtig, dass wir uns über den Unterschied zwischen Offenbarung und Inspiration im Klaren sind, denn diese beiden Dinge sind nicht identisch. Was sich in der Bibel findet, ist nicht alles Offenbarung, aber alles in der Bibel ist inspiriert. Lassen Sie mich erklären, was ich meine. Offenbarung meint Gottes Selbstenthüllung. Gott selbst zeigt sich, wie er ist. Sie werden sofort sehen, dass es in der Bibel viele Dinge gibt, die daher keine Offenbarungen sind. Nehmen Sie zum Beispiel das Buch Prediger oder Äußerungen von sündigen, gottlosen Menschen, von denen in der Bibel berichtet wird. In diesen Äußerungen ist keine Offenbarung. Dennoch sagt die Bibel, dass all diese Äußerungen, so wie sie dort niedergeschrieben stehen, auf inspiriertem Wege aufgeschrieben worden sind. Diese Äußerungen helfen uns nicht dabei, mehr über Gott zu erfahren. Sie sind uns in keinster Weise eine Hilfe, Erkenntnis Gottes zu erlangen. An diesem Punkt gibt es keine Offenbarung, keine Selbstenthüllung von Gottes Seite her. Doch was die Bibel behauptet, ist, dass alles, was sie enthält, eine inspirierte Niederschrift ist und deshalb eine unfehlbare und irrtumslose Niederschrift. Wir müssen uns also fragen, was ist mit Inspiration gemeint? Wenn wir sagen, dass die Bibel göttlich inspiriert ist, was genau meinen wir damit? Lassen Sie uns erneut mit einer verneinenden Aussage beginnen. Wir sind nicht der Meinung, dass bestimmte Abschnitte der Bibel inspiriert sind und andere nicht. Ebenso wenig meinen wir, dass die Männer, die geschrieben haben, dies einfach in einem erhellten geistigen Zustand und aus schöpferischer Schaffenskraft taten. Wenn ein Poet ein Meisterwerk verfasst hat, dann hört man oft, wie Leute sagen, er sei inspiriert gewesen. Aber wir meinen natürlich nicht, dass die Autoren der biblischen Bücher in diesem Sinne inspiriert gewesen sind, als sie diese geschrieben haben. Was also meinen wir? Wir meinen, dass die Heilige Schrift ein göttliches Produkt ist, von Gott ausgehaucht. Inspiriert meint eigentlich Gott gehaucht. Wir meinen, dass Gott diese Botschaften in diese Männer hineingehaucht und durch sie hindurch weitergegeben hat. Das heißt, diese Schriften sind das Resultat dieses göttlichen Handelns. Wir glauben, dass sie geschaffen worden sind durch den schöpferischen Atem des allmächtigen Gottes. Einfacher ausgedrückt, wir sind der Meinung, dass alles, was wir hier haben, dem Menschen von Gott gegeben worden ist. Und natürlich schließt dies den Gedanken mit ein, dass dies ebenso auf die einzelnen Worte zutrifft. Ich werde also versuchen, Ihnen nachzuweisen, dass die Bibel für sich selbst in Anspruch nimmt, was wir verbale Inspiration nennen. Nicht nur die Gedanken allein sind inspiriert, nicht nur die Vorstellungen, sondern die tatsächliche Niederschrift, bis hin zu den einzelnen Wörtern. Es ist nicht nur so, dass die Aussagen korrekt sind, sondern jedes Wort ist göttlich inspiriert. Wir müssen jedoch klarstellen, dass wir in keinster Weise eine mehr oder weniger mechanische Form des Diktierens lehren, wenn wir sagen, dass die Bibel wörtlich inspiriert ist. Wir sind nicht der Meinung, dass sich die Schreiber hinsetzten, wie ein Stenograf es tun würde, und dass Gott ihnen alle Wörter diktierte. Die Stilunterschiede zwischen den Schreibern sind Beweis dafür, dass dies nicht der Fall ist. Sie haben sicher gemerkt, dass jeder seine individuellen Besonderheiten und Gewohnheiten zu haben scheint, seinen eigenen individuellen Stil. Man kann sofort erkennen, was zum Beispiel von Paulus geschrieben worden ist, anstatt von Petrus oder Johannes. Ferner werden Sie feststellen, wenn Sie die Einleitung des Lukasevangeliums lesen, dass Lukas sagt, er selbst habe verschiedene andere Niederschriften gelesen, um bestimmte Berichte prüfen zu können. Und im Alten Testament finden Sie oft dasselbe. Daher muss unsere ganze Vorstellung über die Inspiration der Bibel nicht nur Raum haben für den individuellen Schreiber und seine Charakteristika, sondern auch für seine Nachforschungen und das Heranziehen anderer Autoritäten. Was ist demnach mit Inspiration gemeint? Inspiration bedeutet, dass der Schreiber in solcher Weise durch Gottes Heiligen Geist kontrolliert wurde, dass er sich in dem, was er schreibt, keines Irrtums schuldig machen kann. Es hat dafür viele Illustrationen gegeben. Meines Erachtens nach ist die beste jene, die Inspiration mit einem Mann vergleicht, der auf dem Rücken eines Pferdes von einem Ort zum anderen reitet. Heute reitet er auf einem Pferd, das sehr beherzt ist, voller Feuer und Kraft. Und morgen ist er auf derselben Strecke unterwegs, nimmt aber ein anderes Pferd. Es ist schon ziemlich alt und bereits müde und lethargisch geworden. In beiden Fällen nun reitet der Mann hin zu demselben Ort und wieder zurück. Doch die Art und Weise, wie ihn die beiden Pferde tragen, ist völlig unterschiedlich. Das eine Pferd versucht immer wieder durchzugehen. Doch der Reiter schafft es, auf dem Weg zu bleiben, bis er sein Ziel erreicht. Das Benehmen, der Stil sozusagen, variiert enorm. Doch beide Pferde werden von demselben Reiter geführt und im Zaum gehalten, und das Ergebnis ist dasselbe. Verbale Inspiration meint, dass der Heilige Geist solchen Einfluss auf diese Männer genommen hat, sie kontrolliert und geleitet hat, bis hin zu der Wahl bestimmter Wörter, um jeden Irrtum auszuschließen und vor allem, um das Ergebnis zu erzielen, das von Anfang an von Gott beabsichtigt war. Wie nun erhebt die Bibel diesen Anspruch? Ich denke, dass die folgenden Punkte Ihnen eine Hilfe sein werden. Mein erster Punkt ist dieser. Die Bibel erhebt bestimmte Ansprüche in dieser Frage der Inspiration. Nehmen Sie beispielsweise bestimmte Begriffe, die die Bibel über sich selbst gebraucht, wie etwa den Begriff Schrift. Er bezeichnet heilige Schriftstücke. Nicht normale Schriftstücke, sondern besondere, heilige Schriftstücke. Oder nehmen Sie die Bezeichnung, die sie gebraucht, um sich selbst zu definieren. Wort Gottes. Wie oft benutzt die Bibel diesen Begriff für sich selbst? Eine beeindruckende und interessante Tatsache in diesem Zusammenhang ist, wie oft, und jemand hat sich die Mühe gemacht, all dies zu zählen, die Bibel die Worte Der Herr sagte, der Herr sprach, das Wort des Herrn geschah und verwandte Ausdrücke verwendet. Allein im Alten Testament 3808 Mal. Doch lassen Sie uns zu einigen weitaus spezifischeren Ansprüchen kommen, die die Bibel macht. Denken Sie noch einmal über die bedeutende Prophezeiung nach, die in 5. Mose 18, Vers 18 niedergeschrieben und in dieser Sache so entscheidend ist. Dies sind die Worte. Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Dies ist nicht nur eine Prophezeiung über das Kommen unseres Herrn, sie sagt uns auch ebenso viel über Mose und seinen eigenen Dienst aus. Und natürlich erheben alle Propheten des Alten Testaments diesen Anspruch. Sie sagen nicht, dass sie sich mit einem Mal dazu entschlossen zu schreiben. Sie sagen, das Wort des Herrn geschah. Siehe zum Beispiel Hesekiel 1, Vers 3, Hosea 1, Vers 1, Jona 1, Vers 1. Und sie sagen uns ganz genau, wann es geschah. Sie waren berufen. Sie waren bevollmächtigt. Und das Wort wurde ihnen gegeben. Deshalb sagen sie ständig so etwas wie, so spricht der Herr. Das ist ihr Anspruch. Eine andere interessante Tatsache und ein sehr wertvolles Argument ist, dass manche dieser Propheten uns ganz aufrichtig gestehen, dass es Zeiten gab, in denen es ihnen widerstrebte zu sprechen. Jeremia wollte oft nicht reden, doch er wurde dazu genötigt, Jeremia 1, Vers 6 bis 7. Eben dieses Widerstreben wird in der Art und Weise deutlich, in der er seine eigene Verfasserschaft abstreitet. Doch die Last kam. Sie wurde ihm von Gott auferlegt. Und er gab schlichtweg weiter, was Gott ihm geoffenbart hat. Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass wir Stellen haben, wo der Prophet sagt, er könne das, was er selbst schreibt, selber nicht verstehen. Nehmen Sie die Aussage in Daniel 12, Vers 8. Dort sagt Daniel, ich hörte, aber ich verstand es nicht. Petrus bestätigt dies in 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 12. Im Hinblick auf diese Errettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten in dem, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Dann macht der Apostel Paulus eine entscheidende Aussage. Er sagt, davon reden wir auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit. Er bezieht sich, wie Sie sehen, nicht nur auf den Inhalt, nicht nur auf die Lehre, sondern auf die Art und Weise, in der er es sagt. Die Worte, mit denen er spricht, sagt er, sind nicht menschlich, sondern gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. 1. Korinther 2, Vers 13. Dieses gesamte Kapitel ist in dieser Hinsicht sehr wichtig. Weiter haben wir die interessante und für mich immer sehr faszinierende Aussage, die wir in 2. Petrus 3, die Verse 15 und 16 finden. Dort sagt Petrus im Hinblick auf unseren geliebten Bruder Paulus, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, und jetzt haben sie Acht, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Indem er diesen Ausdruck, die übrigen Schriften, verwendet, setzt der Apostel Petrus hier die Briefe des Paulus mit den Schriften des Alten Testaments gleich und stellt sie auf dasselbe Fundament. Eine weitere wichtige Aussage finden wir in Epheser 2, wo Paulus sagt, dass Christen aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel und Propheten, Vers 20. Sie und ich sind also aufgebaut auf dieser Grundlage. Wir betrachten nichts anderes als autoritativ, als was nach Bildung des neutestamentlichen Kanons verfasst worden ist. Hier ist unsere Grundlage, und wir akzeptieren keinerlei Lehre irgendeiner Kirche oder irgendeiner Tradition als göttlich inspiriert. Dies ist die Basis und die Gemeinde muss auf dieser Glaubensgrundlage aufgebaut werden, weil sie eine einzigartige Autorität besitzt. Das wiederum bringt mich zu den Textabschnitten, die ich die entscheidenden nennen möchte. Der erste steht im 2. Timotheusbrief. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Es gibt keine Ausnahme. Den zweiten entscheidenden Abschnitt finden wir in 2. Petrus 1, die Verse 20 bis 21. Indem ihr dies wisst, dass keine prophetische Weissagung der Schrift aus persönlicher Deutung geschieht. denn die prophetische Weissagung wurde in früheren Zeiten nicht durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern es sprachen heilige Männer Gottes, bewegt vom Heiligen Geist. Eine äußerst wichtige Aussage. Nun ist es natürlich entscheidend, wie wir diese Stelle interpretieren. Was meint Petrus, wenn er sagt, keine Weissagung der Schrift geschieht aus persönlicher Deutung? Nun, er sagt nicht, dass niemand das Recht auf seine eigene spezielle Auslegung der Bibel hat. Nein, Petrus geht es hier um den Ursprung der prophetischen Weissagung, den Ursprung der Schrift. Was Petrus meint, ist, dass keine Weissagung der Schrift irgendjemandes private Auffassung oder Interpretation von Dingen wiedergibt. Mit anderen Worten, er möchte nicht sagen, dass diese prophetischen Weissagungen so entstanden, wie es die sogenannten Bibelkritiker während des letzten Jahrhunderts gelehrt haben. Sie haben etwa Folgendes gesagt: Diese Propheten waren sehr große und fähige Männer. Sie waren tiefgründige Denker. Sie betrachteten das Leben und die Geschichte, und dann meditierten sie darüber und grübelten darüber nach. Und als Ergebnis ihres Nachdenkens entwickelten sie eine Theorie, arbeiteten eine Idee aus und dann schrieben sie es auf. Hier jedoch teilt uns Petrus mit, dass prophetische Weissagung nicht auf diese Weise entsteht. Es ist nicht irgendjemandes persönliche Interpretation des Lebens oder der Menschen oder Gottes oder der Geschichte. Denn Weissagung wurde in früheren Zeiten nicht durch den Willen eines Menschen hervorgebracht. Es war überhaupt nicht der Mensch, sagt er, der sie ersonnen hat. Aber was ist sie dann? Heilige Männer sprachen, bewegt vom Heiligen Geist. Es gibt mehrere Übersetzungen dieses Wortes bewegt. Manche sagen, dass es hinweggetragen heißen müsste, andere würden sagen, es bedeutet sanft getragen. Manche würden es gar mit getrieben übersetzen. Wahrscheinlich liegen sie alle richtig. Das Wort kann all diese verschiedenen Bedeutungen haben. Wichtig für uns ist, dass sie alle in einem Punkt übereinstimmen. Als diese prophetischen Weissagungen niedergeschrieben wurden, geschah dies nicht durch Menschen, die sich selbst unter Kontrolle hatten, ihre natürlichen Kräfte und Neigungen und Fähigkeiten gebrauchten, sich Sachen ausdachten, um sie dann nach bestem Können aufzuschreiben. Absolut nicht. Die ganze Zeit über wurden sie beherrscht von dieser steifen Brise des Geistes, diesem Wind Gottes, dieser göttlichen Energie. Dieser göttliche Hauch, Aflatus, kam über ihn, und er hielt ihn und trug ihn, und er wurde hinweggetragen vom Geist. Es war ein Ergebnis dieses Prozesses, dass diese Weissagungen und diese Schriften entstanden. Wir haben nun die wichtigsten und eindeutigsten Aussagen betrachtet, die die Bibel selbst hinsichtlich der verbalen Inspiration aufstellt. Auf dieses Fundament stellt sie sich und auf kein geringeres. Das ist der Ursprung der Bibel. Sie sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Doch lassen Sie mich zu einem zweiten Punkt kommen. Es ist immer wieder faszinierend für mich, die Dinge zu sehen, die die Bibel für sich selbst und ihre Aussagen voraussetzt. An erster Stelle kommt die Aussage, die unser Herr selbst gemacht hat. Als er sich bestimmten, andersdenkenden Leuten gegenüber sah und aus der Heiligen Schrift zitierte, sagte er: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ihr seid Götter? Wenn er jene Götter nannte, an die das Wort Gottes erging, und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt ihr von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst, weil ich sagte, ich bin Gottes Sohn? Johannes 10, die Verse 34 bis 36. Die entscheidende Aussage ist, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Womit gemeint ist, dass man sie weder für ungültig erklären, noch sich ihr widersetzen kann. Sie muss anerkannt werden. Beachten Sie ferner Galater 3, Vers 16. Dort heißt es, nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen. Welcher ist Christus? Sehen Sie, wie wichtig verbale Inspiration ist? Der Apostel misst hier einem einzigen Buchstaben eine besondere Bedeutung zu. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen, nicht seinen Nachkommen. Was diese ganze Frage der verbalen Inspiration betrifft, ist dies eine der wichtigsten Aussagen von allen. Die gesamte Argumentation des Apostels hängt an der Tatsache, dass die Schrift seinem und nicht seinen Nachkommen sagt. Wenn sie seinen gesagt hätte, dann wäre diese spezielle Argumentation belanglos. Aber weil die Bibel die Einzahl und nicht die Mehrzahl benutzt, ist dies ein Verweis auf den Herrn Jesus Christus. Dieser besondere Sachverhalt kann in dessen Wichtigkeit und Bedeutung wohl kaum überschätzt werden. Manchmal werden Sie auch auf Aussagen in der Bibel stoßen, in der eine Aussage des Neuen Testaments mit einer aus dem Alten Testament kombiniert wird und die beide zusammen als Schriften bezeichnet. Nehmen Sie zum Beispiel 1. Timotheus 5, Vers 18. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Hier haben wir nun zwei Schriftstellen. Die erste ist aus 5. Mose 25, Vers 4 und die zweite ist eine Aussage unseres Herrn, die in Lukas 10, Vers 7 steht. Aber achten Sie darauf, wie Paulus sie einführt. Denn die Schrift sagt. Dies wiederum ist von Bedeutung, weil es zeigt, dass die Bibel sowohl das Neue als auch das Alte Testament als heilige Schriftstücke ansieht. Als die Schriften. Ein anderes wichtiges Beweisstück ist die Art und Weise, in der das Neue Testament das Alte Testament zitiert. Es ist sehr schwer zu entscheiden, welche Abschnitte man am besten anführen sollte, aber es gibt einen aus der Apostelgeschichte. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast. Und dann folgt ein Zitat aus Psalm 2. Was die Christen an dieser Stelle sagen, ist, dass es Gott ist, der durch den Mund seines Knechtes David sprach. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel aus der Apostelgeschichte. Deshalb sagt er an einer anderen Stelle, Apostelgeschichte 13, Vers 35. Wieder ein Verweis auf Gott, welcher zeigt, dass er sozusagen der Autor der Psalmen ist. Die Psalmen Davids sind die Psalmen Gottes. Gott ist es, der die Psalmen verfasste. Doch vermutlich am interessantesten ist, in welcher Weise der Hebräerbrief das Alte Testament zitiert. Vielleicht ein Beispiel. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, Hebräer 3, Vers 7. Dies ist ein Zitat aus Psalm 95. Arbeiten Sie einmal Ihr Neues Testament durch und achten Sie darauf, wie oft darin das Alte Testament zitiert wird und diese Worte Gott und dem Heiligen Geist zugesprochen werden oder der Ausdruck »es heißt« gebraucht wird, was jeweils dasselbe meint. Mein letzter allgemeiner Hinweis ist, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, gewisse andere offensichtliche Schlussfolgerungen ziehen können, die die Lehre von der Inspiration klar beweisen. 66 Bücher wurden über einen Zeitraum von mindestens 1600 Jahren von über 40 Autoren verfasst. Und doch gibt es da nur eine Art von Lehre in der gesamten Bibel und nur eine Art von Moral in der gesamten Heiligen Schrift. Finden Sie dafür eine andere Erklärung als die der Inspiration? Nehmen Sie das Alte Testament. Achten Sie auf den einen Gedanken, der es durchzieht. Die Hoffnung auf den Messias. Über all die Jahrhunderte hinweg, mit all diesen unterschiedlichen Männern, existiert eine messianische Hoffnung. Und im Neuen Testament gibt es nur ein großes Thema. Jesus Christus. Und zwar als der Gekreuzigte. Alles weist auf ihn hin, konzentriert sich auf ihn. Die Verschiedenheiten zwischen den Schreibern machen keinen Unterschied. Es gibt immer nur dieses eine große Thema. Doch das wichtigste Zeugnis überhaupt, das wir anführen müssen, ist das Zeugnis des Herrn Jesus Christus selbst. Lesen Sie Ihre Evangelien und achten Sie darauf, auf welche Art er immer wieder das Alte Testament zitiert. Achten Sie darauf, wie er davon ausgeht, dass das Alte Testament autoritativ ist und wie durch dasselbe strittige Sachverhalte geklärt werden und sie damit nicht weiter zur Diskussion stehen. Er sagte nur, es steht geschrieben. Und das ist endgültig. Siehe zum Beispiel Lukas 19, Vers 46, Johannes 6, Vers 45. Ohne Frage akzeptierte er das Alte Testament in toto, im Ganzen, als autoritativ, endgültig und über allem stehend. Es gibt einige charakteristische Aussagen, die Jesus machte, die das betonen. Meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen soll, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Matthäus 5, die Verse 17 bis 18. Und in einem gewissen Sinn erfasst dies das ganze Alte Testament, Mose und die Propheten. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Dann wiederum sagt er zum Beispiel Folgendes. Habt ihr nicht gelesen, dass der, der sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Weib schuf? Matthäus 19, Vers 4. Wir werden noch auf diese Stelle zurückkommen müssen, doch denken wir daran, dass dieses Zitat allein ausreichend ist, um zu zeigen, dass unser Herr das, was wir in den ersten Kapiteln des ersten Buches Mose lesen, als maßgeblich für die gesamte Beziehung zwischen Mann und Frau und ihr Auftreten in der Welt angesehen hat. Wenn Sie also beginnen, mit der Autorität der Bibel und ihrer wörtlichen Inspiration doppeltes Spiel zu treiben, werden Sie mit Sicherheit Schwierigkeiten mit der Person des Herrn selbst bekommen. Es gibt jedoch noch viele weitere Aussagen. Darf ich Sie bitten, einmal Markus 12, die Verse 26 bis 27, für sich selbst zu lesen? Darüber hinaus bedenken Sie, was in Lukas 24, Vers 44 steht. Er aber sprach zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz des Mose und den Propheten und Psalmen. Es ist wieder die Gesamtheit des Alten Testaments. Das Gesetz des Mose besteht nicht nur aus den 10 Geboten und dem Moralgesetz. Es umfasst die 5 Bücher Mose. Mose, die Propheten und die Psalmen. Er akzeptierte sie alle und bat die Jünger zu beachten, was dort über ihn gelehrt wird. Und dann hat er ihnen alles erklärt. Ich weiß sehr wohl, dass es viele gibt, die an diesem Punkt gerne eine Frage stellen würden. Wie verhält sich dies mit den verschiedenen Diskrepanzen im biblischen Zeugnis? Wie mit bestimmten Unstimmigkeiten und so weiter? Nun, auf all das gibt es eine sehr tröstliche Antwort. Es gibt, so wie wir sie in unseren Übersetzungen haben, gewisse Dinge, die wir einfach nicht erklären können. Und es ist unsere Pflicht, dies bereitwillig und ganz offen zuzugeben. Doch ich möchte sofort hinzufügen, dass ich die meisten dieser sogenannten Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten, die von den Kritikern angeführt werden, erklären lassen. Tatsächlich sind die meisten von ihnen schon erklärt worden. Viele wurden schon in den letzten paar Jahren aufgeklärt, als Ergebnis der Archäologie und eines fortgeschrittenen linguistischen Verständnisses der Heiligen Schrift. Dennoch gibt es ein paar bestimmte Unstimmigkeiten, die noch nicht geklärt sind. Doch es ist bezeichnend, dass sie niemals die Lehre der Bibel oder geschichtliche Fakten betreffen. Es geht vielmehr um Zahlen oder um Dinge, die vergleichsweise unwichtig sind und ohne Probleme erklärt werden können, zum Beispiel durch den Fehler eines Abschreibers oder irgendeines Übersetzers. Jedoch gibt es nichts, was in irgendeiner Weise mit irgendeiner entscheidenden, wesentlichen Lehre im Widerspruch steht. Was wir also bekräftigen und erklären, ist Folgendes. Die Originaldokumente, so wie sie ursprünglich geschrieben wurden, sind irrtumslos und unfehlbar. Wir sagen selbst von der Authorized Version, von gerade mal einer Handvoll kleinerer Unstimmigkeiten abgesehen, die bisher noch nicht erklärt wurden, doch völlig unwichtig sind, dass sie Gottes Wort ist und die einzige unfehlbare Richtschnur für Glauben und Leben. Es gibt noch andere Argumente, die ich anführen könnte, doch sie ergeben sich nicht aus biblischen Aussagen. Der Stil, die Erhabenheit der Gedanken, was das Lesen der Bibel durch die Jahrhunderte hindurch bei Menschen bewirkt hat, die Erklärungen frommer Menschen über die Bibel. Doch letztendlich können sie es niemandem beweisen, dass die Bibel einzigartig und göttlich inspiriert ist. Im Grunde müssen Menschen durch den Heiligen Geist erleuchtet werden. Und so lassen Sie mich schließen mit einem Zitat des Westminster Glaubensbekenntnisses, welches die Sachlage vollkommen zum Ausdruck bringt. Westminster Glaubensbekenntnis, Kapitel 1, Absatz 5. Zwar kann uns das Zeugnis der Kirche bewegen und anleiten zu einer Hochschätzung und Ehrerbietung gegen die Heilige Schrift. desgleichen die himmlische Beschaffenheit des Gegenstandes, die Kraft der Lehre, die Majestät der Redeweise, die Übereinstimmung aller Teile, der Zweck des Gesamten, welcher ist, Gott alle Ehre zu geben, die völlige Entdeckung, dass sie den einzigen Heilsweg zeigt, die vielen anderen unvergleichlichen Eigenschaften und ihre gänzliche Vollkommenheit sind Gründe, durch die sie sich völlig überzeugend als das Wort Gottes erweist. Nichtsdestoweniger stammt unsere volle Überzeugung und Gewissheit ihrer unfehlbaren Wahrheit und ihrer göttlichen Autorität vom inwendigen Werk des Heiligen Geistes, der durch das und mit dem Wort Zeugnis in unsere Herzen gibt.